Hallo und willkommen zu Familienbildung, dem Podcast rund um Familie und LGBTQ+. Hallo zu unserer ersten richtigen Folge unseres Podcasts. Wir haben ja in unserer Nullnummer schon ein bisschen erzählt, was wir planen, worüber wir sprechen wollen und dass wir auch unsere Erfahrungen mit einbauen möchten. Wir möchten noch mal kurz vorweg schicken, dass wir bei allen persönlichen Anekdoten, die wir erzählen und Geschichten und Erlebnissen, von denen wir berichten, aber auch immer gewisse Grenzen wahren möchten, wenn es um die Persönlichkeitsrechte unseres Kindes geht.
Genau, und darum werden wir also natürlich ein bisschen was aus unserer Erfahrung berichten und ja auch wahre Geschichten sozusagen erzählen, aber trotzdem ja wollen wir einfach sicherstellen, dass es nicht zu viele Erwartungen gibt. Wir finden es wichtig, dass vor allen Dingen eben ein Kind geschützt wird. Wir können natürlich über uns viel reden, wir können ja auch entscheiden, was wir sagen und was nicht, aber unser Kind kann es ja nicht entscheiden und insofern gibt es einfach ein paar Grenzen, die wir beachten wollen. Heute soll es aber erstmal in dieser Folge um das Thema Labels gehen. Ja, wir haben ja im Prinzip schon in unserem Podcast-Titel selbst ein Label mit drinstecken, und zwar LGBTQ+, haben wir auch schon ein bisschen erklärt, wofür es eigentlich steht. Und da gibt es ja auch immer Diskussionen, will man sich eigentlich so labeln? Also will man eigentlich von sich sagen, ich bin lesbisch oder ich bin schwul oder ich bin trans oder ich bin queer oder was auch immer? Oder ja, spielt es eigentlich eine Rolle, wie man sich da bezeichnet? Und das wird ja sehr unterschiedlich beurteilt von unterschiedlichsten Leuten. Es gibt ein ganz schönes Video, das werden wir auch auf jeden Fall mal unten in den Shownotes verlinken. Dan Howell, den einige vielleicht kennen werden, YouTuber, hat ja vor einigen Wochen ein Coming-Out-Video auf YouTube hochgeladen und geht in dem Video auch an einer Stelle genau auf dieses Thema Labels ein und spricht eben darüber, ja, was für eine Bedeutung haben eigentlich Labels, warum sind sie vielleicht wichtig für manche Menschen, warum vielleicht aber auch nicht. Und sagt auch einfach ziemlich klar, es ist eine ziemlich individuelle Entscheidung, ob man sich eben labeln will oder nicht. Und insofern, ja, muss das auch jeder für sich entscheiden.
Als wir darüber gesprochen haben und darüber nachgedacht haben, war so meine Tendenz zu sagen, mir ist es überhaupt gar nicht wichtig, für mich persönlich. Allerdings, wenn es um unsere Rolle als Eltern geht, haben wir festgestellt, das ist nochmal ein bisschen anders, weil da so ein Label auch wichtig sein kann. Vielleicht nicht mir persönlich, aber in Bezug auf mein Kind und auf die Art und Weise, wie man als Familie nach außen auftritt. Es schafft Klarheit und Orientierung und sich auch ganz deutlich zu benennen, zum Beispiel zu sagen, wir sind eine Regenbogenfamilie. Es gibt einen Namen dafür, das ist Realität, es gibt einen schönen Namen sogar dafür.
Ja, und das ist ja wirklich ein schöner Name. Also ich meine, Regenbogenfamilie klingt ja auch einfach total toll, klingt bunt. Und ich glaube, das sind auch eigentlich alle Regenbogenfamilien, zumindest die, die ich so kenne. Ja, ich glaube, gerade da ist es halt auch wichtig, ne, dass es einen Namen hat. Weil, ja, man kommt in den Kindergarten oder in die Kinderkrippe oder in die Schule. Und es gibt immer wieder Situationen, wir müssen uns ja sowieso immer outen. Also da sind wir ja im Prinzip ja immer einem Zwangsouting unterlegen. Wir können ja nicht sagen als Familie irgendwie, ja, hier ist die Mama und die andere, wer ist denn das so ungefähr? Also es ist auch wichtig für unser Kind, dass wir einfach da ganz klar out sind. Das haben wir auch eigentlich immer gute Erfahrungen damit gemacht. Es gab nie irgendwie Situationen, glaube ich, wo wir das Gefühl hatten, ups, wir haben irgendwie ganz komisch und schief angeschaut. Es gab mal ein paar lustige Situationen vielleicht, über die wir dann auch irgendwie lachen mussten. Weißt du noch, im Kindergarten, ich erinnere mich einmal, als wir mal einen Kindergarten besichtigt hatten, wie die nette Kindergartenleitung dann irgendwie geunkt hat, wer wir genau so sind.
Hat sie erst dich angeschaut. Sie sind die Mama? Mhm. Schaut mich an. Und Sie sind die Tante oder die Patin?
Ja, das war irgendwie, ich fand auch interessant, dass sie gedacht hat, du könntest die Patin sein.
Also ja, das ist ja total naheliegend, dass man mit seiner Patin, ja, mag sein, aber dass man das macht, aber ist jetzt vielleicht nicht die naheliegendste Variante. Aber ich fand, das halt auch insgesamt in das Weltbild dieses Kindergartens gepasst.
Ja, gut, das kommt dazu.
Das kommt noch dazu.
Und ich glaube, es zeigt aber auch einfach so, wie, ja, also die Wirklichkeitshintergründe, die einzelne Menschen so mitbringen. Ne? Also ich meine, es war halt für uns irgendwie, wir konnten drüber lachen. Es war auch irgendwie, wir haben uns auch ein bisschen drüber geärgert, weil wir gedacht haben, wie dumm, wieso kommt diese Frau nur auf diese absurde Idee irgendwie, dass wir mit der Patentante einen Kindergarten angucken oder so. Also und auf der anderen Seite, ja, aber irgendwie auch klar, okay, das zeigt deutlich, dass wir halt eine Verantwortung haben. Wir müssen halt da reingehen als Eltern und uns auch wirklich gleich ganz klar vorstellen, ja, und sagen, also hier, ich bin die Mama, das ist die Mami und das ist unser gemeinsames Kind, damit sozusagen gar nicht erst Fragen auftauchen, wer könnte denn die andere Person sein, weil man vielleicht anhand der einen Person und der Ähnlichkeit, die das Kind zu dieser Person hat, sagt, ah ja, das wird wohl dann die Mutter sein und das andere muss dann irgendwer anders sein. Also ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, die wir da haben und die wir einfach auch als Empfehlung eigentlich, glaube ich, jedem weitergeben würden. Klarheit gleich schaffen und klare Bezeichnungen finden.
Und proaktiv sich vorstellen, ganz klar mit Namen und so weiter und da gar keinen Raum für Spekulationen oder für Unsicherheit aufkommen lassen. Bei uns sind es zum Thema Labels tatsächlich die Labels Mama und Mami geworden. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das so von vornherein von uns so geplant war, aber es hat sich so entwickelt. Das war für uns immer so ein bisschen, ja, das ist so dieser Klassiker aus jedem Bilderbuch, Mama und Mami.
Aus jedem Bilderbuch ist gut.
Aus jedem Bilderbuch, aus jedem einschlägigen Bilderbuch. Ja. Hat sich aber so entwickelt und bewährt. Mir fällt auch ehrlich gesagt mir wäre jetzt keine gute passende Alternative dazu eingefallen, ehrlich gesagt.
Ja, und ich meine, da findet ja jeder, glaube ich, so seine Bezeichnung, ne? Also ich glaube, es gibt welche, die sagen sicherlich irgendwie was anderes. Aber ich glaube, was mir persönlich immer wichtig war, dass die Namen, die wir sozusagen als Mütter uns geben und die sozusagen unser Kind ja dann auch für uns nutzt und die dann eben auch Dritte nutzen, zum Beispiel in einer Kindertagesstätte oder ähnlichem, dass die einfach ja einen mütterlichen Bezug haben. Also ich hätte es komisch gefunden, wenn eine von uns irgendwie die Mama gewesen wäre und die andere irgendwie einen Kosenamen irgendeiner Art gehabt hätte oder mit dem Vornamen angeredet worden wäre, weil dann wäre es einfach wieder nicht diese Klarheit gewesen, ja, dass wir beide die Mütter von diesem Kind sind. Und insofern, das fände ich immer ganz wichtig, dass es einfach klare Bezeichnungen sind. Aber ich meine, letztendlich muss das jede oder jeder für sich selber entscheiden, wie er es macht. Aber das war für uns, glaube ich, immer ein ganz wichtiger Faktor und letztendlich ja auch für unser Kind.
Genau, unser Kind hatte tatsächlich so im Kleinkindalter, hat es zu ganz süßen Situationen geführt, dass sie in der Kinderkrippe abgeholt wurde, in dem Fall von ihrer Mami. Und wenn andere Kinder riefen, ja, du wirst abgeholt von deiner Mama, deine Mama ist da, unser Kind sehr empört geantwortet hat, aber das ist doch meine Mami, weil es für sie einfach noch in dem Alter noch nicht klar war, okay, Mama, Mami, bei anderen ist es eben, spielt es keine Rolle vielleicht, oder sie sagt zu einer Person zwei, Mama, manchmal Mami, manchmal Mama, aber dass es für unser Kind ein ganz wichtiges Unterscheidungskriterium war.
Ja, weil es halt wirklich, ne, verbunden war mit den jeweiligen Personen. Und da, wenn ich mich da auch so zurückerinnere an diese Zeiten, das war auch sehr unterschiedlich, wie in den Krippen oder Kitas so, die wir halt dann kennengelernt haben, damit umgegangen wurde. Also manchmal wurden wir ja auch wirklich direkt gleich gefragt. Also da hat man gemerkt, dass die, in dem Fall Erzieherinnen, die da waren, auch so sensibilisiert waren dafür und auch einfach gleich nachgefragt haben, ja, wie nennt sie euch denn? Also das war einfach so eine Klarheit gleich da. Andere, die haben da irgendwie, ja, die haben das eben gar nicht so auf dem Schirm gehabt und haben dann eben wirklich immer das auch gerne mal vertauscht, ne? Also dann war ich irgendwie die Mami und du warst die Mama und letztendlich hat das Kind es dann immer aufgeklärt, ja, und deutlich darauf hingewiesen. Aber das war einfach auch so ein Punkt, ne, wo man gemerkt hat, Achtung, aufpassen, ist total wichtig. Und insofern auch da, ne, wieder rausgehen, deutlich machen, wie heißen wir für dieses Kind, wie werden wir genannt und nicht einfach mit irgendwelchen Bezeichnungen rumhantieren, sondern das ziemlich klar machen.
Und dann gibt es ja auch noch so Labels, die einem verliehen oder aberkannt werden, je nachdem, wie man sieht. Zum Beispiel die Frage nach der vermeintlich richtigen Mutter. Wir haben uns gerade Gedanken darüber gemacht, ob wir viele blöde Fragen uns anhören mussten.
Eigentlich nicht, ja. Also nee. Ich glaube, die Frage haben wir, glaube ich, nie gestellt bekommen. Ich weiß noch, dass eine Nachbarin, die uns mal kennenlernte, einfach ganz offen gefragt hat, und wer von euch beiden hat das Kind denn geboren?
Das hätte man auch so gesehen, wenn man das Kind und die Mütter sich dazu anschaut. Aber
ja, das Kind hatte eine Mütze auf, es war ja, Winter. Okay. Also man konnte es nicht sehen. Aber tatsächlich, das fand ich irgendwie zum Beispiel nicht so eine blöde Frage, so im Sinne von, wer ist denn von euch die richtige Mutter? Sondern das wirkte so einfach so, so interessiert, so, wer hat das Kind denn auf die Welt gebracht? Aber es war nicht irgendwie so eine Wertung drin, fand ich.
Ja, und ich finde gerade so bei so Fragen muss man auch gut für sich reflektieren. Also es gibt blöde Fragen, die kriegen eine blöde Antwort oder keine. Es gibt, fällt mir jetzt aber keine dazu ein, es gibt aber auch Fragen, die sind vielleicht unglücklich formuliert und man kann sich entscheiden, ärgere ich mich drüber oder nutze ich die Chance, weil es offensichtlich jemand ist, der unbeholfen ist mit dem Thema oder unsicher ist, sich da auch die Mühe machen, differenziert darauf zu antworten, weil man ja dazu beiträgt, dass jemand anders seinen Horizont vielleicht ein bisschen erweitert.
Ja, und ich finde es interessant. Ich glaube, so den Eindruck, dass so in den Kontexten, in denen wir mit unserem Kind unterwegs waren oder unterwegs sind, wir eigentlich wenig gefragt wurden von anderen Eltern. Es wurde einfach so akzeptiert, dass wir da sind und so. Also da haben wir vielleicht auch einfach Glück. Ich meine, jetzt leben wir auch in der Großstadt und nicht irgendwo auf dem Land, wo wir vielleicht irgendwie sehr exotisch daherkämen oder so. Und ich glaube auch einfach so, dass so wie wir auftreten, wie wir uns einbringen, dass wir einfach ja als sehr, ich sage jetzt das böse Wort, normal wahrgenommen werden, ja, und irgendwie nicht irgendwie großartig auffallen und vielleicht manchmal ja es auch Leuten gar nicht bewusst ist, dass wir vielleicht ein bisschen eine andere Familienform haben als die, in der sie dann selber so leben. Und ganz spannend finde ich aber eigentlich immer die Kinder. Wie reagieren andere Kinder auf einen? Das ist eigentlich das Coolste, weil die sind einfach total unvoreingenommen oft, sehr direkt, auch ein bisschen mit einer dieser berühmten kindlichen Naivität unterwegs. Und das finde ich eigentlich immer sehr so, da kann man eigentlich so sagen, das sind so die Vorbilder, wie es eigentlich laufen könnte, ja.
Wir waren einmal zusammen in einem Familienhotel, da war unser Kind noch sehr klein und waren in diesem Spielbereich, sitzen irgendwie alle im Bällebad und dann kam so ein 7-jähriges Mädchen oder noch jünger vielleicht sogar und hat uns so angeguckt, unser Kind angeguckt und hat gesagt, seid ihr zwei Mutters?
Ja, das war so der Moment, wo wir so gemerkt haben, jetzt eigentlich den coolen Satz rauslassen, den man sich so schön zurechtgelegt hat und dann ist uns aufgefallen, den haben wir uns noch gar nicht zurechtgelegt.
Nee, das war die erste Situation und wir haben noch nicht so richtig trainiert, wie wir darauf reagieren. Ja,
genau.
Und haben dann überlegt, okay, wie cool, also haben wir ihre Frage beantwortet, klar, aber wie cool, dieses Kind hat entweder damit schon zu tun gehabt, hat Berührungspunkte oder hat ein offenes Elternhaus, in dem drüber gesprochen wird, über solche Möglichkeiten, denn in dem Moment hätte ich jede andere Zuordnung auch vollkommen nachvollziehbar für ein Kind gefunden, wenn sie gesagt hätte, keine Ahnung, bist du die Tante oder
ja, oder einfach, wer bist denn
wer
du
bist
oder
denn
wer bist
du
zu beiden irgendwie. Ne?
Das war herrlich.
Ja. Ich weiß gar nicht, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich jetzt sagen würde, die kommt vielleicht aus einem offenen Elternhaus. Ich hätte auch einfach die Hypothese, weil die hat uns so beobachtet eine ganze Weile. Ne? Und ich habe einfach gedacht, die hat beobachtet, wie wir mit unserem Kind interagieren und hat das vielleicht als sehr mütterlich erlebt. Ja, also so wie halt zwei Mütter oder wie halt eine Mutter jeweils sozusagen mit einem Kind umgeht. Aber ich fand natürlich auch die Bezeichnung zwei Mutters sehr gut. Das ist bei uns dann irgendwie auch so zu einem geflügelten Wort geworden. Wir sind halt die zwei Mutters, wenn wir irgendwo unterwegs sind. Aber das war so ein Moment, ja, irgendwie, also einfach, es kam einfach gerade raus. Und wir haben das Kind dann in diesem Familienhotel auch immer wieder irgendwo am Buffet getroffen. Sie strahlte uns dann immer an. Die Eltern guckten uns dann auch immer so ein bisschen an. Und wussten wir, okay, die hat wahrscheinlich ein bisschen was erzählt. Aber ja, das war es dann auch schon. Also es war eigentlich kein großes Ding. Und eigentlich, nachdem wir diesem Mädchen diese Frage auch beantwortet hatten, ist sie halt wieder ins Bällebad rein und das Thema war durch. Also es interessierte gar nicht so wahnsinnig, glaube ich, dass sie da sich jetzt ganz arg mit beschäftigen musste. Und das ist so, wo ich denke, da sind Kinder einfach so offen und so frei und fragen einfach und es ist eigentlich super. Ne?
Ja, und die eine Antwort hat gereicht und die wollte nicht noch drei andere Sachen wissen, weil das dann erstmal kein Thema mehr war. So zum Thema zwei Mutters haben, weiß ich noch, Fluch und Segen zugleich hat unser Kind einmal zum Muttertag, der mir persönlich echt nicht wahnsinnig wichtig ist, aber ja, auch da wieder die Frage, solange das Kind Spaß dran hat, ist es schön, es zu unterstützen, aber uns zwei Muttertagsgeschenke gebastelt hat, weißt du noch?
Mhm.
Und ich dann da war ich ein bisschen nachdenklich, weil ich mich gefragt habe, hätte man vorab absprechen müssen, dass zum Beispiel uns das jetzt nicht wichtig ist oder eins uns völlig reicht.
Ein gemeinsames.
Also, dass dieses arme Kind da nicht sitzt und zwei Herzchen ausschneiden muss.
Wobei.
Ich glaube, es war ihm vollkommen.
Ja.
Es war, also das Kind hat nicht darunter gelitten.
Genau,
hat sich hinterfragt. Aber ich habe mich schon gefragt, hätte man es besprechen müssen? Ist es für sie, soll ja keine Bürde sein, zwei Mütters zu haben.
Ja, ich weiß es auch nicht. Ich hatte den Eindruck, ich glaube, es war auch die Rückmeldung, wenn ich mich damals noch so richtig erinnere, die aus dem Kindergarten war es ja, ne, kam, dass sie das total gerne gemacht hat und dass sie irgendwie auch wichtig war. Und Also ich fand es gut oder ich fand es schön. Ich bin auch jetzt nicht so ein Muttertags-Fan, aber eben genau der Punkt, in dem Alter ist es ja für die Kinder auch wichtig und es ist ein wichtiges Ritual irgendwie im Kindergarten und es wird drüber gesprochen und ja, und ich fand es irgendwie erstmal unheimlich angenehm und sensibel von den ErzieherInnen, dass sie halt das einfach auf dem Schirm hatten, ne? Und eben auch da fand ich, also insofern habe ich mich schon ein bisschen über dieses Geschenk gefreut, nicht so sehr, weil mein Kind da jetzt irgendwas gebastelt hat. Ich meine, klar hat sie toll gemacht, aber eigentlich am meisten hat mich daran gefreut, dass der Kindergarten einfach deutlich gemacht hat, da sind diese zwei Mütter und es wird für den Muttertag gebastelt, also kriegen auch beide Mütter ein Geschenk, etch, patch, ja. Ja? Also das war einfach keine Frage. Und ich erinnere mich zum Beispiel, was ich unheimlich herzig auch fand, mal in unserem Kindergarten, weißt du noch das Plakat an der Tür, das sie gemacht haben?
Das gab irgendeine Info, egal, also so eine allgemeine Info an die Eltern, aber die Überschrift, die Anrede auf diesem Plakat war: Liebe Mamas und Papas, liebe Mami.
Ja,
das war also wirklich, es war ja wirklich der, also das sehr aufmerksam einfach.
Ja.
Und das hatte ich aber immer, egal mit welchen Institutionen wir zu tun hatten, dass wir immer schon proaktiv waren und auch das Gespräch gesucht haben, immer auch anbieten, Infomaterial zu bringen oder etwas zu erzählen, dass sie uns alles fragen können. Also und ganz offen hingehen und uns auch anbieten sozusagen. Und das bisher alle fast schon also erstaunt waren oder immer rückgemeldet haben, ja klar, das wissen wir eh. Also es ist völlig klar, dass wir darauf Rücksicht nehmen, dass wir das wissen und dass es im Übrigen auch andere nicht klassische Familien in diesen Einrichtungen gibt. Also es gibt ja nicht nur Regenbogenfamilien.
Das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass die das häufig eben so gesehen haben als, ja, noch mehr Vielfalt. Ne? Also sie haben Einelternfamilien. Es gibt irgendwie Familien, in denen vielleicht oder sogar ein Elternteil verstorben ist oder die Großeltern mit drin sind und so. Und natürlich auch sehr bunte Familien, auch kulturell sehr bunt durchmischt. Und ich glaube, das war einfach so, ja, nicht irgendwie, ah, und jetzt kommt diese Regenbogenfamilie daher, sondern ja, ihr seid halt auch irgendwie ein bisschen anders, aber alle sind hier irgendwie ein bisschen anders. Es gibt keinen, der hier normal ist,
ja.
Um wieder das zu sagen. Jeder ist irgendwie individuell. Und das ist eine Stärke, die wir sehen. Und das, also da muss ich echt sagen, da sind diese pädagogischen Institutionen, mit denen wir bis jetzt zu tun hatten, wirklich immer alle klasse gewesen und haben das sehr sensibel und gut aufgegriffen. Ich glaube, es gibt auch andere Situationen. Also ich meine, wir wissen ja auch von ein paar, die einfach auch blöde Situationen erlebt haben. Und ich meine, das ist natürlich klar, dass es nicht überall so gut läuft. Aber ich glaube, man kann halt was selber dafür tun, dass es gut läuft. Ne? Also offen reingehen und Informationen anbieten. Wir haben ja auch schon Broschüren mitgenommen oder so. Und irgendwas so, hier, guck mal, da könnt ihr nachlesen. Und das war eigentlich immer dankbar. Also wir hatten ja auch mal vorher Sorge, kommt das jetzt komisch, wenn wir da jetzt irgendwie mit Infoblättchen irgendwie angetanzt kommen. Aber die haben es eigentlich immer alle interessiert und offen angenommen. Und ja, wollten das eigentlich auch dann wissen und thematisieren. Und das war eigentlich immer klasse.
Ja. Wir haben ja auch eine ziemlich sicher positive Diskriminierung erlebt,
weißt du noch?
Weil wir, als es um Kindergartenplatzsuche ging, ist ja auch ein Drama für sich in Großstädten oder auch nicht nur dort, aber eine Zusage für einen Kindergartenplatz bekommen, den wir nicht angenommen haben, aber ein mega fancy Neubau, super pädagogisches Konzept Kindergarten, der ein oder zwei Plätze vergeben hat und schon angekündigt hat, dass aber die Krippenkinder bevorzugt werden und die Geschwisterkinder und die, ich weiß es nicht was, und sich 150 Familien drauf beworben haben und wir tatsächlich da einen Platz gekriegt haben und uns nicht erklären konnten, warum wir diese Zusage kriegten, weil wir keine von diesen Auswahlkriterien entsprachen, weder Wohnortnähe, noch Geschwisterkind, noch Kind mit Behinderung, noch Härtefall, noch alleinerziehend, also diese ganzen, noch, dass unser Kind in dieser Krippe schon war. Es gibt keine rationale Erklärung, außer die haben sich, es war auch ein nicht städtischer Träger, nicht kommunaler Träger, also der auch möglicherweise noch mehr Spielraum hat, sich seine Familien passend auszusuchen, dass es nur diesen einen Grund geben kann, die sind spannend, die sind interessant. Oder?
Ja, und da weiß man irgendwie auch nicht, also ich meine, das ist so unsere Annahme gewesen, kann natürlich auch sein, keine Ahnung, vielleicht war es auch alles ganz anders und es gab tatsächlich einen Lostopf und
wir
nie irgendwo was gewinnen, haben Platz gewonnen. Ja, noch so ein Thema vielleicht, was so ganz spannend ist, so im Sinne von Labels auch, ist ja so das Thema, wenn eine von uns alleine mit dem Kind unterwegs ist. Also man geht zum Arzt, zum Kinderarzt oder man ist irgendwo anders unterwegs und es ist sozusagen nur eine von uns dabei. Dann ist ja immer klar, egal welche von uns es ist, das ist die Mutter. Ja? Mhm. Also ich glaube, das ist ja auch so eine Erfahrung, die man macht. Also dann ist es wurscht, ob es die echte Mutter ist oder die nicht echte Mutter oder was auch immer. Also solche Situationen sind ja auch da. Und es ist dann immer ganz lustig auch, wenn man dann beim nächsten Mal beim Kinderarzt oder beim Zahnarzt oder was ich, wenn dann die andere Mutter sozusagen auftaucht, da gibt es dann natürlich auch manchmal so ein bisschen lustige Situationen, weil man ja nicht jedes Mal jetzt sozusagen, wenn man alleine mit dem Kind unterwegs ist, gleich irgendwie sagt, übrigens, da gibt es auch noch eine zweite Mutter. Also ich meine, so gehen wir natürlich jetzt auch nicht durch die Welt. Aber das ist ja so eine Situation, wo das so gar nicht hinterfragt wird. Ne? Also eigentlich nur, wenn man zu zweit auftaucht, dann gibt es so manchmal Fragen oder Situationen, wo ja Unsicherheit, Unklarheit ist. Wer sind denn diese beiden Frauen in Bezug auf dieses Kind jetzt? Ja?
Mhm. Und dann, genau, wenn man alleine unterwegs ist, wird es überhaupt nicht hinterfragt. Und das Einzige, was dann passieren kann, ist, dass das Kind fragt, wann kommt denn die Mama nach Hause? Gut, dann ist man halt wahrscheinlich eher wieder in der Wahrnehmung vielleicht die Tante, die mit dem Kind unterwegs ist.
Ja.
Aber es ist dann, glaube ich, kein großes Thema.
Und manchmal klärt es das Kind ja auch gleich auf, ja. Wenn man auf dem Spielplatz zum Beispiel unterwegs ist und das Kind laut quer über den Spielplatz brüllt, Mama, und dann 5 Sekunden später, Mami, und dann kommen diese beiden Frauen an und dann alle gucken und sagen, oh, was ist denn da los? Hm. Okay, ja, also solche Situationen gibt es natürlich auch, ja.
Und das ist ja auch witzig, wenn die nicht biologische Mutter mit dem Kind unterwegs ist, wird es nicht hinterfragt, beziehungsweise andersrum, es wird total logisch vorausgesetzt, dass das jetzt eine biologische Mutterschaft sozusagen ist. Also es gibt ja auch in anderen Konstellationen nicht biologische Mütter, davon ganz abgesehen, aber dass man zum Beispiel bei Arztkontakten nach der Schwangerschaft gefragt wird oder irgendwie auch irgendwelchen Erbkrankheiten, Vorbelastungen, weil man natürlich nicht hinterfragt, ob man das Kind geboren hat, sondern das ist so, dass man das voraussetzt.
Ja, aber vielleicht also so zum Abschluss noch, haben wir noch eine kleine Anekdote, was ist uns so in der Geburtsklinik passiert nach der Geburt unseres Kindes, so zum Thema, was wenn alle Labels sozusagen fallen und Ärzte einfach nur ihren Job machen?
Ja, stimmt, bei der U2 war das, kurz vor der Entlassung, wird das Kind ja nochmal durchgecheckt und die Hüfte angeguckt und alles Mögliche angeguckt und die Augen und die Füße und der Nabel und alles. Und die Ärztin,
wir waren beide dabei, muss man sagen.
Wir waren beide dabei. Ärztin untersucht Kind an der Hüfte und schaut uns an. Hat einer von Ihnen irgendwelche Hüftprobleme in der Familie?
Das war echt super. Wir haben es selber, ich glaube, wir waren beide noch so ein bisschen verstrahlt, ja. Weil wir waren ja noch so im Kinderrausch, irgendwie das Baby ist gerade geboren, ne? Und danach haben wir eigentlich irgendwie lachend fast auf dem Boden gelegen, weil es klärte sich ja auch nicht auf. Wir haben dann beide nur gesagt, nö. Und dann kriegt man irgendwie noch so ein Angebot, ja, dann sollte man vielleicht nochmal draufschauen in ein paar Wochen und so. Und diese Ärztin hat bis zum Schluss irgendwie überhaupt nicht realisiert, dass sie gerade mit zwei Frauen spricht und die fragt, ob die vielleicht genetisch was an das Kind hätten weitergeben können, was irgendwie mit Hüfte zu tun hat. Also es war ja einfach klar, es kann ja nur sozusagen die von uns, die das Kind auf die Welt gebracht hat, wenn dann diejenige sein, die da irgendwas vererbt haben könnte. Also das war einfach eine wunderbare Situation, wo man merkt, manchmal vergessen es die Leute auch einfach.
Danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Familienbildung, dem Podcast rund um Familie und LGBTQ+-Themen.